Unser heutiger Gast, Raphael Horzon, machte schon Mitte der 90er Jahre als Start-up-Unternehmer von sich reden, lange bevor dieses Wort in aller Munde war. Mit der Galerie Berlin Tokio verkaufte er angeblich japanische Kunst, gründete 1997 die Wissenschaftsakademie Berlin und eröffnete anschließend ein Möbelgeschäft mit nur einem einzigen Produkt. In den Folgejahren entwickelte und realisierte er zahlreiche monothematische Geschäftsideen und Marken. Nebenbei schrieb er Bücher und Wirtschaftsratgeber, nahm unter dem Namen Ludwig Amadeus Horzon Musik auf und gründete jüngst das Deutsche Designmuseum, das er mit einer Retrospektive auf sein eigenes Werk eröffnete. Zuletzt erschien das Manifest der neuen Wirklichkeit. Was er uns mit dieser unbändigen unternehmerischen Energie sagen möchte und warum das alles nichts mit Kunst zu tun hat, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Fremer.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Raphael, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir fragen normalerweise am Anfang, weil es ja auch ein Podcast über Kunst ist, unsere Zuhörenden, wie sie zur Kunst gekommen sind. Du hast ja sehr dafür dich eingesetzt, dass auf Wikipedia nicht behauptet wird, dass du Künstler wärst.
Bei mir wäre die Frage eher, wie ich von der Kunst weggekommen bin.
Genau, wie bist du und warum bist du von der Kunst weggekommen?
Mhm. Ah ja. Also, wenn man einmal verstanden hat, dass alles Kunst ist, was zu Kunst erklärt wird, dann ist das irgendwie so ein bisschen langweilig, sich mit dem Thema weiter zu befassen, finde ich. Das ist die Kurzversion.
Das heißt, du hast dich mal mit Kunst ja befasst, da muss es ja eine Faszination, eine Anziehung gegeben haben.
Ich habe ja gar nichts gegen Kunst, ich möchte sie bloß nicht selber machen.
Du hast dich ja an verschiedenen Stellen so juristisch dagegen zur Wehr gesetzt, also warum warst du das so konsequent, also warum bewegst du dich so konsequent weg?
Ich habe ja den Drang, mich von anderen zu unterscheiden. Und wenn also jeder ein Künstler ist oder potenziell sein kann, dann möchte ich natürlich irgendwas anderes machen. Und da ich immer als Künstler bezeichnet werde, möchte ich das dann eben auch in dem Fall juristisch klären, dass das nicht der Fall ist. Das ist zu einfach. Wenn jeder Künstler sein kann, warum soll ich das dann auch noch machen?
Ja. Genau, du bezeichnest dich ja als Unternehmer und bist Unternehmer und hast ja auch zahlreiche Unternehmen gegründet und hast ja auch ein Theoriemodell mit dem dritten Weg dafür formuliert. Ja. Wenn du ganz kurz für Zuhörende, die sich sozusagen nicht viel mit Wirtschaft befassen, erklären würdest, was ist sozusagen die Quintessenz von deinen 30 Jahren Unternehmertum?
Also da könnte man eigentlich ganz gut den letzten Satz meines Manifestes der neuen Wirklichkeit zitieren. Ich habe das Buch leider gerade nicht da, aber ungefähr steht drin. Einfach machen und nachschauen, ob es funktioniert, kann man dann auch hinterher. Eigentlich habe ich das Manifest geschrieben, um Menschen die Angst zu nehmen, etwas auszuprobieren, weil ich habe das nie getan und es ist auch oft genug in die Hose gegangen. Aber man muss es eben versuchen, um festzustellen, ob es funktioniert oder nicht.
Was hältst du dann eigentlich von solchen Denkmodellen wie dem Design Thinking oder diesem klassischen Y-Combinator-Startup-Ideologien, die ja genau auch das sagen, ne? Sozusagen Idee haben, in den Markt werfen, User befragen, testen, ändern, wieder User befragen, testen. Ja, das ist ja schon auch so eine Ideologie geworden, wo man sogar sagen könnte, Donald Trump macht das als Politik. Ein Land 30% Zölle, ein anderes 50, ein anderes nur 10. Mhm. Schauen wir mal, wieder zurücknehmen, was Neues testen. Also diese Balance ablassen und gucken, was rumkommt, ist ja auch irgendwie inzwischen eine Mainstream-Ideologie des Turbo oder Hyper oder was auch immer.
Absolut. Kapitalismus. Ich sehe mich ja auch als Turbo- und Hyper-Kapitalist und da gilt natürlich die Regel, jede zehnte Geschäftsidee kommt durch und das kommt bei mir auch ungefähr hin.
Kannst du das an Beispielen nochmal kurz vielleicht für die Zuhörenden, eine, die durchgestartet ist und eine, die vielleicht sogar aus Gründen, die du inzwischen nachvollziehen kannst, gescheitert ist?
Ja, also ich hatte ja das große Glück, dass meine erste Geschäftsidee gleich ein großer Erfolg, eigentlich der größte Erfolg war, den ich je hatte, Möbel Horzon. Das startete 1999 mit nur einem einzigen Produkt, nämlich dem Universalregal Modern, und glücklicherweise wollten das alle kaufen. Und die eine Idee, die überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl ich das Produkt eigentlich für auch sehr gut halte, ist das Möbelsystem Klick und Steck, also auch ein Möbelsystem, wo es darum ging, wir hatten festgestellt, dass man unsere Regale und Kleiderschränke nicht gut verschicken kann und dass das ja eigentlich die Voraussetzung dafür ist, wirklich großen globalen Erfolg zu haben. Und deswegen sind wir mit unseren Regalen und Kleiderschränken eben so ein bisschen auf Berlin beschränkt, aber Berlin ist ja Gott sei Dank groß genug, da kann man gut von leben. Wir verkaufen nach außerhalb ja nur 10% ungefähr unserer Möbel, und mit diesem Klick- und Stecksystem wollten wir eben in den Versandmarkt einsteigen. Und ich habe dafür dann einen Entwurf gemacht, erstmal Kindermöbel, so kleine Hocker und Tische, die man gut auseinandernehmen kann und die man ohne Werkzeug zusammenstecken kann. Also ich finde nach wie vor, dass das wirklich sehr, sehr gut aussieht. Ich habe auch damals Matteo Kries vom Vitra Design Museum gezeigt, Prototypen, und er hat gesagt, das wird ein Riesenerfolg. Und es war kein Riesenerfolg. Also, und ich verstehe bis heute nicht, warum. Und das zeigt ganz gut, dass man also, und das wird mir auch immer vorgeworfen, du machst ja deine Geschäftsideen einfach nur aus Spaß, dir einen Scherz zu erlauben. Aber das stimmt nicht ganz. Man kann einfach den Erfolg nicht voraussehen und man kann den Erfolg nicht zwingen, und das ist das beste Beispiel dafür.
Hast du mit dem erfolgreichsten Projekt, dem Universalmöbel Modern, auch mal überlegt zu expandieren, München, New York, Singapur, oder ist es doch irgendwie dann ein Berliner Projekt?
Also wie gesagt, wir exportieren natürlich auch in andere Städte, aber wir legen Wert darauf, dass wir das selber aufbauen, und wenn man dann also in andere Länder dafür muss, das wird dann ein bisschen aufwendig und das rechnet sich dann auch nicht mehr, und dann sowas aufzubauen, dass man in anderen Städten dann auch Teams hat, das da habe ich ein bisschen Angst davor. Da bin ich dann doch eher so Kleinunternehmer.
Das wäre jetzt auch
so eine Mischung aus Turbokapitalismus und Kleinunternehmertum.
Wenn man da nochmal etwas tiefer einsteigt, Kleinunternehmertum, du hast ja gesagt, Möbel Hortzon, ein Regal, ein Produkt, Klick und Steck, die nächste Marke. Was steckt hinter der Gründung dieser vielen Marken oder immer eine Marke für ein Produkt? Ist es nicht doch auch die Freude an der Gestaltung, an dem Aufbau der Marken?
Absolut, ja. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe natürlich auch einen Drang, mich irgendwie gestalterisch auszudrücken. Das steht außer Frage. Und wenn man dann eben diesen Drang woanders hin kanalisieren muss und nicht Kunst machen möchte, weil man so unfassbar viele geniale Ideen hat, dann muss man natürlich andere Wege finden. Und das war für mich, ich wollte dann einfach so weit wie möglich weg von der Kunst, als ich mal diesen Entschluss gefasst hatte. Nachdem ich aus der Galerie Berlin-Tokio ausgestiegen bin. Und ich wollte so weit wie möglich weg, und das war für mich eben in die Wirtschaft und in die Wissenschaft. Und ich habe dann ja erstmal die Wissenschaftsakademie Berlin aufgemacht, 1997. Und dann, um die weiter und größer auszubauen, dieses Möbel-Imperium aufgebaut, das war 99.
Wir können ja leider nicht auf alle Marken eingehen, aber auf deiner Webseite hortzon.de findet man ja, oder kann man sich guten Überblick über diese vielen Marken verschaffen. Und in, ich sag mal, deinen theoretischen Schriften, wir haben das eben schon erwähnt, sprichst du ja immer wieder von diesem dritten Weg. Kannst du den ein bisschen erläutern?
Der dritte Weg hat natürlich ganz viele Bedeutungen. Zum Beispiel ist eine davon natürlich, will man Kunst machen oder will man Müllmann sein, oder kann man doch irgendwie einen Weg dazwischen finden? In dem Manifest der neuen Wirklichkeit habe ich es so beschrieben, dass diese Theorie besagt ja, wenn man die Wirklichkeit nicht gut findet, so wie man sie vorfindet, dann soll man eben sie nicht so hinnehmen und sich dem anpassen, sondern man soll versuchen, diese Wirklichkeit umzugestalten. Und der Weg von der Wirklichkeit zur neuen Wirklichkeit ist eben genau dieser dritte Weg.
Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Also ich stelle mir jetzt vor, du würdest jetzt vor ManagerInnen sprechen oder ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest, war Strategieberatung für ein größeres Unternehmen machen. Und wie würdest du das nachvollziehbar machen?
Also man kann das ganz einfach, ich habe schon erwähnt, die Wissenschaftsakademie Berlin, ist ja auch entstanden aus seiner Unzufriedenheit. Ich habe ja sehr lange, also vielleicht viel zu lange studiert, dann ergebnislos, weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte und dann in den Paketdienst der Deutschen Post eingestiegen bin. Aber ich hatte dann doch den Wunsch, zurückzukehren in den akademischen Betrieb, aber eben nicht als Student, sondern als Direktor meiner eigenen Hochschulen. Und daraufhin habe ich eben die Wissenschaftsakademie Berlin gegründet. Oder ein anderes Beispiel, das Deutsche Designmuseum. Ich habe ja schon 2018, glaube ich, dem Vitra Designmuseum mein gesamtes Oeuvre sozusagen an Prototypen verkauft. Mein gesamtes gestalterisches Werk schlummert seitdem dort im Keller. Und ich habe immer gewartet, wann kommt denn jetzt die große Retrospektive? Aber sie kam nicht. Und dann muss man eben sagen, ich kann jetzt noch warten, bis ich tot bin. Oder ich gründe einfach selber das Deutsche Designmuseum und mache selber die Retrospektive Raphael Horzon.
Wenn du solche Sachen gründest, wunderst du dich dann eigentlich, dass es die noch nicht gibt? Also auch dein letztes Buch ist ja im Deutschen Buchverlag erschienen, den du auch selber gegründet hast. Und von außen guckt man rauf und denkt sich, okay, warum gibt es noch kein deutsches Designmuseum? Warum muss Raphael das jetzt erfinden? Oder Deutscher Buchverlag, warum gibt es den noch nicht? Warum kannst du dir das sozusagen einfach nehmen und behaupten, das sei das jetzt oder das dann machen? Wie geht's dir selber, wenn du feststellst, gibt's noch nicht?
Ja, da freue ich mich natürlich. Und dann muss man diese Gelegenheit natürlich beim Schritt verpacken.
Was reizt dich da mal an Deutschland? Also es gibt ja noch das Deutsche Zentrum für Dokumentarfotografie oder
auch. Naja, man kann das natürlich mit solchen Namen dann immer mit einer Bedeutung gleich von vornherein aufladen, die alles, was da unter dem Namen passiert, auch dann auflädt. Das ist eigentlich der Grund dafür, ja. Also ich wollte jetzt nicht das Horzon Design Museum gründen, weil das wäre mir wirklich zu wenig und zu provinziell. Übrigens, ich muss noch mal ganz kurz, und das nervt mich schon die ganze Zeit jetzt, dass ich dieses Wort habe fallen lassen, Kleinunternehmertum. Also Möbelhorzon ist wirklich wir machen wirklich Millionen Umsätze. Das darf ich an dieser Stelle verraten. Das war mir wichtig.
Okay, absolut nachvollziehbar. Jetzt aber, ich finde das schon noch mal spannend, weil dieses Deutsch kommt bei dir ja seit langem vor. Ne? Eines der ersten Projekte war ja auch dieses Redesign Deutschland, war es, glaube ich, ne? Wo sozusagen die Sprache vereinfacht, aber sozusagen es ging um Deutschland und bis hin jetzt sozusagen Deutsches Designmuseum, Deutscher Buchverlag. Als sei das sozusagen ein Identitätskern von dir, Fragezeichen. Ist das mehr als nur sozusagen ein Marketingpunkt, sozusagen damit einen Maßstab zu definieren? Oder?
Also es geht wirklich nur darum, eine Bedeutung von vornherein vorauszusetzen. Wenn ich ein Designbüro aufmache und das nenne ich Designbüro Immanuel Kirchstraße oder Designbüro Prenzlauer Berg, das macht ja keinen Sinn. Aber Redesign Deutschland, das ist natürlich ein riesiges Projekt und das hat natürlich auch riesige Egos erfordert, die wir damals auch alle hatten. Wir waren ja insgesamt 10 Designer, glaube ich, die da mitgemacht haben. Davon sind jetzt nur noch ich und Friedrich Killinger übrig. Die anderen sind mittlerweile in anderen Projekten. Aber klar, man muss natürlich groß denken. Wir haben uns dann auch natürlich, wir haben auch auf der Website von Redesign Deutschland gleich Redesign Europe, Redesign World. Das kommt, glaube ich, sogar im Manifest vor unter Punkt 10. Redesign Europe, Redesign World werden kommen.
Ich würde an der Stelle noch einmal zurück und die Frage von Friedrich aufnehmen, weil du ja gerade gefragt hast, hast du vor Unternehmern oder mit Unternehmern über deine Form von Unternehmertum diskutiert oder was ist sozusagen dein Rat, wenn du das tun würdest?
Ich habe mit Unternehmern eigentlich überhaupt keinen Kontakt. Ich habe auch mit Designern keinen Kontakt. Ich habe auch mit Künstlern, doch, ich habe mit Künstlern Kontakt. Das stimmt, ja doch, ich bin auch mit Galeristen befreundet. Designer auch, ja doch auch. Unternehmer, ja, also ob man die Unternehmer, das sind dann auch eher Unternehmer, die vielleicht durch familiäre Zwänge dazu gedrängt wurden, aber die meiner Meinung nach eigentlich auch Künstlernaturen sind. Und das, was sie tun, ist in meinen Augen auch eher als Kunst zu verstehen, als Unternehmertum. Aber wenn sie dann zum Familientreffen kommen, dann müssen sie halt vorzeigen können, ihre Visitenkarte, und da muss dann draufstehen Unternehmer.
Das ist bei dir persönlich aber nicht so, oder ist das bei dir auch so?
Nein, also in meiner Familie wären eigentlich alle sehr davon ausgegangen, dass ich Künstler werde. Eigentlich eher gesagt Musiker. Ich habe lange Zeit Geigenunterricht gehabt, also wirklich sehr lange, glaube 15 Jahre lang beim wirklich strengsten Geigenlehrer Deutschlands, und es war eigentlich sonnenklar, dass ich Musiker werde. Dazu ist es dann aber doch nicht gekommen, und dann natürlich, es gibt in meiner Familie viele Künstler, und war eigentlich klar, ja, Raffi wird Künstler, ist sonnenklar. Und eigentlich war das, glaube ich, dann auch dieser Drang, den ich habe, mich diesen Vorstellungen zu widersetzen, auch wenn sie aus der Familie kommen, und eben was ganz anderes zu machen. Also bei mir ist es eher umgedreht.
Das ist spannend. Bei mir war es wiederum auch umgedreht, und ich kann das so nachvollziehen, dass man das andere macht und mir gar nicht vorstellen, dass man deshalb Unternehmer wird. Aber spannend auch, dass du sagst, du hast wenig Kontakte, und wir wollen ja ein bisschen ergründen, was man von deinem Unternehmertum lernen kann. Eine Erzählung, die durch die großen Unternehmen ja seit Jahren geistert, ist die vom Scheitern. Ne? Du musst ein Scheitern lernen, aber irgendwie ist es überhaupt keine Kultur. Man erzählt sich das immer, aber man tut es nicht. Du hast eben gesagt, eine von 10 kam durch. Was sind deine Erfahrungen mit Scheitern?
Also ehrlich gesagt habe ich das nie so als Makel empfunden. Es hilft dann natürlich auch sehr, wenn man immer schon die nächsten 2, 3 Projekte gedanklich vorbereitet und sich dann, also eigentlich ist ja der größte Spaß ist ja die Freude auf das, was kommt. Wenn es dann da ist, dann interessiert es einen nicht mehr. Und also besonders, wenn es dann kein Erfolg ist, das wird dann einfach abgehakt, und dann steht ja schon wieder das nächste Projekt an, auf das man sich freuen kann. Das ist wirklich herrlich.
Vielleicht ist das der Begriff das Nächste ein gutes Stichwort, um auf das Thema Zukunft zu kommen. Du schreibst ja in deinem Manifest auch, Kunst ist Folklore, und Künstler und Künstlerinnen sollten ihre Vorstellungskraft, ihr Imaginationsvermögen lieber dazu verwenden, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Architektur und Design irgendwie zur gesellschaftlichen Transformation beizutragen.
Ja.
Was sind denn die Projekte, wo du sagst, die stehen jetzt an? Ne? Vor 20 Jahren habt ihr sozusagen Deutsch vereinfacht als sozusagen provokantes Setting des Gesellschaftsdesigns. Aber wo stehen wir denn heute? Was sagst du, sind die Zukunftsprojekte, in die KünstlerInnen statt Folklore zu betreiben ihre kreative Energie stecken sollten?
Also ich habe das wirklich nicht ohne Grund geschrieben, sondern es ist ja wirklich das, was einen jeden Tag am meisten betrifft. Das, was uns umgibt, und sei es jetzt als Architektur oder als Design, dieser Tisch, an dem wir sitzen, diese Wände, die uns umgeben, wenn wir auf die Straße gehen, die Häuser und die Autos, all das macht einen ja wahnsinnig. Und da muss man ansetzen, aber im weißen Kubus so eine Scheinwelt namens Galerie und Kunst zu errichten, das finde ich irgendwie ein bisschen abwegig. Das geht an der Sache vorbei, und das ist dann auch so dieser Echoraum, vor dem alle waren, wo man sich dann in diese Kunstwelt begibt und denkt, ist doch alles toll und alle sind meiner Meinung. Aber was da draußen passiert, das wird ignoriert. Das finde ich ein bisschen an der Sache vorbei.
Aber es gibt ja auch sehr viele KünstlerInnen, die ihre Arbeit genauso verstehen, dass sie in gesellschaftliche Räume reingehen, dass sie Beteiligungsprozesse irgendwie initiieren, dass sie sich für Stimmen stark machen, die sonst nicht so viel gehört oder gesehen werden, währenddessen viele Architektinnen und DesignerInnen doch letztlich sich nicht um gesellschaftliche Probleme kümmern, sondern Investoren und Unternehmensgelüste befriedigen, letztlich immer noch.
Also da möchte ich einfach mal das persönliche Wohlergehen in den Vordergrund stellen und das, was uns am nächsten kommt, da ansetzen. Und ich, für mich ist es wichtig, dass ich dann diese Ideen auch materialisieren schäbig gesagt, in Produkten. Wenn man jetzt so eine Wohnung aufräumt und dieser Wohnung Klarheit verschafft, dann ist auch durch Regale und Kleiderschränke, die wirklich Ordnung in das Chaos bringen, dann ist auch Klarheit, dann ist auch genug Raum da im Kopf, um größere Probleme anzugehen.
Wir sind jetzt genau rüber zu deinem neuesten Buch, Manifest der neuen Wirklichkeit, gegangen, und wir sprechen von der Imaginationskraft Architektur, Design, und eben vieles schon, du hast das Deutsche Designmuseum eröffnet und hast gesagt, weil meine Sachen da noch nicht ausgestellt wurden, habe ich selber gemacht. Mhm. Aber wenn du da das ein bisschen näher beschreiben wirst, was erwartet, also nimm an, die meisten HörerInnen waren noch nicht dort, was erwartet jemand im Deutschen Designmuseum, der da hingeht?
Also im Moment ist ziemliches Durcheinander. Wir haben jetzt die letzte Ausstellung, Jürgen Meyer-Haar, ein bedeutender Architekt, hatte dort die letzte Ausstellung. Und wir kommen jetzt, wir bauen gerade auf die nächste Ausstellung, ein sehr bedeutender Produktdesigner, vielleicht kennt ihr ihn, Dieter Rams ist der Name. Und da freue ich mich auch unbändig darauf. Da gibt es wirklich auch viel zu entdecken. Also es sind das, was am meisten bekannt ist, ist Regalsystem 6 und 6. Es ist ja so viel mehr und auch so ganz obskure Sachen. Wir haben ja zum Glück das große Glück gehabt, dass wir die größte Dieter Rams-Sammlung der Welt an uns herangetreten ist, um mit uns zusammen diese Ausstellung zu machen. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Am 12. Dezember eröffnet diese Ausstellung. Sehenswert. Mein persönlicher Tipp.
Und hat das Museum aber für dich, weil du ja die Gestaltung und die neue Wirksamkeit und dies in Zukunft gehen auf der einen Seite und das Museale ist ja oft was, was auch sowas ausstellt, was zurückliegt. Hat das, was ihr ausstellt, auch für dich eine Bedeutung oder eine Kraft des nach vorne Guckens und in die neue Wirklichkeit rein? Denn man könnte ja erstmal denken, so, das ist ein Widerspruch möglicherweise.
Also da muss man natürlich jetzt erstmal ein Fundament schaffen. Wir denken natürlich auch an die Besucherinnen und Besucher, die sich dort bilden sollen. Und die müssen natürlich erstmal so die Grundlagen kennenlernen des gestalterischen Prozesses. Deswegen hatten wir auch diese letzte Ausstellung ganz bewusst so angelegt, dass dort eher so der Entwurfsprozess dargestellt wird und nicht so das fertige Produkt. Oftmals werden ja Modelle dann in solchen Architekturausstellungen gezeigt. Nachdem das Haus steht, werden diese Modelle erst angefertigt, um nochmal das aufzuheben für die Ausstellung oder so. Aber hier wurden jetzt wirklich Arbeitsmodelle gezeigt, um den Kindern, die dort reinkommen, die Schulklassen, um denen zu zeigen, wie ein Architekt arbeitet. Und genauso ist unser Anspruch, jetzt erstmal so eine Grundlage zu schaffen mit Dieter Rams. Ist wirklich für mich ein ganz bedeutender Designer. Und wir werden als nächstes dann ja einen ganz anderen Weg gehen. Wir werden ja eine Ausstellung machen, in der jeder teilnehmen kann. Jeder kann ein Sitzmöbel einreichen. Jede Einreichung wird angenommen. Jedes Möbelstück wird gezeigt. Könnt auch ihr mitmachen, wenn ihr schon mal einen Stuhl entworfen habt.
Absolut.
Herzlich willkommen. Und das wird natürlich erstens ein großer Spaß, aber es soll natürlich auch die Menschen anregen, selber gestalterisch tätig zu werden.
Ist Freude und Humor für dich auch eine Methode, um in die neue Wirklichkeit zu kommen? Also ist vieles zu verbissen. Man hat ja bei dir, sieht ja diese Freude am Tun.
Ich habe ja schon erzählt, ich hatte ja das große Glück, dass ich mit der ersten Geschäfte, die so einen Erfolg hatte. Ansonsten könnte ich mir ja das auch alles gar nicht leisten und erlauben. Und wenn man diese Möglichkeit hat, dann macht man natürlich die Sachen, die einem Spaß machen und Humor, keine Ahnung, ob das da wirklich mit reinspielt. Aber ich mache einfach immer das, worauf ich im Moment am meisten Lust habe. Spieltrieb. Dem Spieltrieb wird nachgegeben.
Wenn ich jetzt das Wort Spieltrieb und am meisten Lust höre und mir dazu die Sachen, die ich von Dieter Rams kenne, vorstelle, kriege ich es nicht so überein, weil Dieter Rams steht ja schon, also auch berühmt für die Zuhörenden, für das Design der Firma Braun, ja, bis in die also 60er, 70er, 80er Jahre, also ganz reduziert, ganz minimalistisch, ganz funktional, weiß, hellgrau. Wenn es verrückt wird, mal schwarz und dann so als kleine Markierung hier mal einen gelben Uhrzeiger oder einen roten Knopf, damit man weiß, dass das ein wichtiger Knopf ist. Mhm. Also eigentlich Spaß befreit und absolut humorlos, sehr schön, aber ich habe das mal genannt, so das Design der Stunde Null, ja. Und ich kriege das nicht zusammen mit dem, was du erzählst, mit ja, Freude und Lust und
ist ja auch ganz interessant, weil man sagt ja, dass Dieter Rams wirklich ein sehr, sehr lustiger Mensch ist. Und ja, nein, aber ich finde diese Entwürfe finde ich einfach ganz faszinierend aufgrund ihrer Schönheit und Einfachheit. Ich bin auch damit aufgewachsen. Ich habe noch, bevor ich diese Ausstellung geplant habe, meine ganze Wohnung ist voll mit Dieter Rams. Das ist einfach das, was mir am meisten gefällt. Wir machen auch eine Ausstellung mit Colani, das ist natürlich ein anderes Programm. Finde ich aber auch faszinierend, diese Figur ist ja auch ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen, und verfemt. Zu Unrecht ist es eine hochinteressante Persönlichkeit und ich finde auch seinen Ansatz bewundernswert. Also auf diese Ausstellung freue ich mich auch, obwohl es wirklich dann zwei absolute Extreme darstellt, die im Design anzufinden sind. Ne?
Wie ist das Feedback, was du bekommst aus der etablierten Design-Museumswelt hier aus Deutschland? Sagen die, gut, dass du das machst? Sind die neidisch, was du für eine Freiheit hast? Oder gibt's gar keinen Feedback?
Also neidisch, das weiß ich nicht. Aber es ist ja so, wenn man jetzt sich ernsthaft damit auseinandergesetzt hätte und gesagt hätte, ich möchte das Deutsche Designmuseum eröffnen, dann, und wenn man das jetzt wie ein Unternehmer geplant hätte und da einen Businessplan geschrieben hätte, den ich noch nie für irgendwas geschrieben habe, dann wäre das wahrscheinlich nach 1-2 Stunden Überlegungen im Keim erstickt worden. Also das geht dann ja sofort in Millionensummen, und die aufzutreiben, dafür muss man ja auch Fördergelder beantragen, und dafür muss man aber dann schon was vorweisen können. Also das beißt sich irgendwie dann in den Schwanz, und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nie zu einem deutschen Designmuseum gekommen, obwohl das ja so nahelegt ist. Ich meine, es gibt ja so viele fantastische Designer, und warum wird das nicht gezeigt? Man muss einfach anfangen, und ob es dann funktioniert, das muss man, wie gesagt, dann hinterher beurteilen können.
Der eine oder andere, die ein oder andere fragt sich vielleicht jetzt, welche Rolle spielt Geld bei dir, beziehungsweise wenn du das einfach so machst, wie finanzierst du das? Gibt es alles das Regal her? Ist das alles privat?
Das wird alles tatsächlich von dem Möbelgeschäft finanziert. Man stellt sich das vielleicht auch vor, dass es da jetzt um Millionenbeträge geht, oder viele halten mich auch für einen Erben, der hier seine Erbe verschleudert, aber das ist leider auch nicht der Fall. Es ist wirklich, man muss einfach den Ball sehr flach halten und versuchen, natürlich mache ich auch sehr viel selbst, wenig Personalkosten. Ich habe einen günstigen Mietvertrag bekommen für diese riesigen, gigantischen Räume in bester Lage. Also es ist ja zwischen Kudamm und Paris-Bar, sage ich mal. Aber es geht irgendwie, und man muss eben einfach nur damit anfangen und eine Behauptung aufstellen, und dann funktioniert es auch.
Ich war letztens mit meinen Kindern, weil die da vorher mit der Schule waren, ebenfalls in bester Lage gelegenen Deutschlandmuseum, Potsdamer Platz, Leipziger Platz, einer der inhaltlich gesehen schlimmsten Museumsbesuche, die ich hatte, der allerdings auch 70 Euro gekostet hat. Also das war auch sozusagen recht teuer. Wie ist es bei dir? Kostet
Eintritt
wie ein Eintritt?
Nein, natürlich nicht. Alles gesponsert von Möbel Horzon. Ich sag's an dieser Stelle gerne nochmal, ja.
Ja, und an dieser Stelle nähern wir uns tatsächlich schon dem Ende des Podcasts entgegen. Und bevor wir unseren klassischen Ausstieg finden, würde ich summieren, dich noch einmal zur Aktualität befragen, beziehungsweise rückblickend hast du ja so in den 90ern in Berlin angefangen, in dieser Zeit, in dieser Hochstimmung, in dieser Hochphase, wo sozusagen der Westen als Gewinner, der Kapitalismus, so diese Stimmung, man kann es vielleicht auch als deine Gründung auch als Kommentar zu dieser Zeit sehen, und du bist auf diesem Weg geblieben, aber die Zeiten haben sich ja doch stark geändert.
Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen. Die 90er Jahre werden ja immer glorifiziert, und ich möchte da wirklich mal dagegen halten. Natürlich war es interessant, dass man machen konnte, was man wollte, aber es gab wirklich schlechtes Essen. Es hat wirklich sehr gestunken in Ostberlin durch die Kohleöfen, und überall hatte man Angst, dass man so Stasi-Agenten begegnet. Also da können wir wirklich alle froh sein, dass die 90er Jahre vorbei sind.
Und wenn du in die Zukunft guckst, hast du da vor was Angst, oder bist du eher ein optimistischer
Mensch? Nein, absolut gar nicht. Also ich habe eher Angst, meine Kindheit und meine Jugend und die ganzen letzten vielen Jahre, die ich durchlebt habe, nochmal erleben zu müssen. Also wenn wir denken an die angstgeprägten 80er Jahre, so Atomkrieg kann jederzeit ausbrechen, der deutsche Wald stirbt, das Ozonloch, es ist alles so furchtbar, und ich bin wirklich froh, und ist mein Vater ein Terrorist oder sind wir von Entführung bedroht 1977? Also da konnten wir als Kinder überhaupt nicht schlafen. Und dass das alles vorbei ist, da können wir wirklich froh sein, und wir können auch mal unseren Kindern vermitteln, dass die Gegenwart so viel bereithält und die Zukunft so viel bereithält für uns, und dass schon immer alle große Angst vor der Zukunft hatten und die Vergangenheit glorifiziert haben, aber es ist falsch. Nur die Gegenwart zählt und noch viel mehr die Zukunft.
Wir fragen unsere Gästinnen ja immer, wie sie ihren Fantasiemuskel trainieren, so sie einen haben. Ich weiß nicht, ob du dir einen Fantasiemuskel zuschreiben würdest oder eher einen Ausprobiermuskel oder einen Mutmuskel oder ein, ja, einfach drauf loslegen Unternehmermuskel, aber diesen spezifischen Muskel, den du ja hast, der dich ja auch immer wieder dazu bringt, auch wenn was gescheitert ist, das wieder neu anzufangen, eine neue Idee neu auszuprobieren, immer auch mit der Offenheit, es kann scheitern, ich muss es ausprobieren. Also diesen Positivmuskel oder diesen, ja, nennen wir immer Ausprobiermuskel. Wie glaubst du, könnten andere Menschen, die jetzt zugehört haben und sagen, boah, ich würde auch vielleicht nicht ganz so viel, aber so ein, zwei Sachen würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wie können sie den trainieren?
Das muss man gar nicht machen. Das kommt von alleine und zwar ist es eigentlich dann immer durch Bedrohungsszenarien. Also Angst ist in meinen Augen der größte Impuls für Kreativität. Das fängt ja in der Steinzeit an, dass man Werkzeuge erfinden muss, um sich gegen diese schrecklichen Tiere zu wehren. Und heute ist es die Angst vor Armut oder Obdachlosigkeit, die einen dazu antreibt. Also das ist ja der einzige Grund, weswegen man überhaupt arbeitet. Man möchte nicht auf der Straße landen. Und das ist auch der einzige Grund, warum es Kreativität geht. Es geht einfach nur um das nackte Überleben.
Das ist eine interessante Aussage zum Schluss, finde ich.
Nein, ich finde, zum Schluss möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass jeder und sogar jede, die hier zuhört, bitte ein Sitzmöbel einreichen soll, die einmalige Chance, im Deutschen Designmuseum ausgestellt zu werden. Abgabefrist ist am 31. März 2026. Die Eröffnung ist dann am 14. April, glaube ich.
Im Deutschen Designmuseum.
Im Deutschen Designmuseum in Charlottenburg, Uhlandstraße 185.
Und das ist ja eigentlich auch ein super Tipp, den eigenen Fantasiemuskel zu trainieren, nämlich ein Sitzmöbel zu
haben. Ja, man denkt immer so, oh, es gibt ja schon so viele Stühle, aber es ist ja auch so faszinierend. Man kann ja wirklich so viele Bücher kaufen über Stühle und es geplättet, wie viele Ideen es gibt, einfach nur um so eine Unterlage für den Hintern zu erfinden. Und aber es ist noch nicht ausgeschöpft. Es gibt immer noch mehr Möglichkeiten, und jeder kann mitmachen. Und jeder sollte das auch selber einreichen, weil man wird dann auch fotografiert, wenn man es einreicht. Und daraus wird ein Buch hergestellt. Das kann man dann seinen Liebsten zur Verlobung schenken.
Schön. Lieber Raphael, schön, dass du da warst.
Mhm. Ja, danke für die Einladung.
Mhm. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.